Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema heute ist eins, das zwischen extrem persönlich, sehr zukünftig und irgendwie manchmal auch ein bisschen gruselig hin und her changiert. Nicht zu vergessen die großen Chancen, über die man gezwungenerweise reden muss, denn das Thema ist KI und Kinder. Und eingeladen habe ich als Gast Matthias Protzmann, der nicht nur selbst Kinder hat, sondern auch eine Tech-Vita aufweist, wie wenige andere Menschen in Deutschland. Hallo lieber Matthias, magst du dich vielleicht einfach nochmal selber vorstellen?
Ja, hi Sascha, mein Name ist Matthias Protzmann. Ich habe meine Karriere in den 90er Jahren beim Spiegel und Spiegel TV angefangen. Also ich komme eigentlich aus dem, man könnte sagen, kommunikativen, linguistischen Bereich als Journalist, habe da volontiert und habe dann ja quasi meine eigentliche Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das ist Technologie, die ich halt schon seit den 80ern, kann man sagen, verfolge. Also habe schon als Kind angefangen mit dem C64 sehr, sehr viel zu machen. Und das hat sich dann so hingezogen. Ich habe dann angefangen, Anfang 2000 eine Firma zu gründen mit einem Freund im Bereich IT-Service-Dienstleistungen. Und wir sind da sehr gut angefangen oder sehr gut angekommen, haben halt relativ schnell für große Firmen Projekte geschultert, sind dann auch gewachsen. Und darüber habe ich das Thema Technologie eigentlich und vor allen Dingen Projekte in Technologie sehr, sehr schnell erlebt und war auch damit natürlich Teil dieser ganzen ersten digitalen Transformation, die Anfang der 2000er ja durchs Land zog. Und habe dann die Firma und das, was ich so gesehen habe an Problemen, die auftreten in Firmen, genommen als Vorbild, eben um weitere Firmen zu gründen. Daraus sind dann am Ende vier geworden. Die bekannteste ist mit Sicherheit Statista als Datendienstleister, globaler Datendienstleister. Und ich habe dann mich von diesen Firmen getrennt, als sie mir nahezu unheimlich groß waren und ich nicht mehr so meine, ja, wie soll ich sagen, also meinen Beitrag leisten konnte, nämlich Dinge aufzubauen, sondern es geht ja dann eher darum, das Ganze weiter zu skalieren. Habe mich dann anderen Themen gewidmet und dazu gehört jetzt gerade in erster Linie KI mit einer Firma, die ich gegründet habe, zusammen mit zwei Freunden. Und wir beschäftigen uns damit, KI in Unternehmen einzusetzen, sehr breit.
Ja, das, was uns beide eint, ist nicht nur ein sehr digitaler Blick auf die Welt, unternehmerisch auch in beiden Fällen, sondern ich würde uns beide auch als Familienmenschen bezeichnen.
Absolut. Also ich habe zwei Kinder, die halten mich natürlich auf Trab, beschäftigen mich, stellen mich vor Herausforderungen, die ich professionell gesehen nicht so habe. Also das sind komplett andere, aber spielt natürlich eine große Rolle, was ich vielleicht beruflich aufnehme in den letzten Jahren, nämlich das ganze Thema Technologie und da vielleicht auch ein bisschen was reinzubringen, was ich da im täglichen lerne.
Apropos im täglichen Lernen, das, was wir hier machen wollen, ist naheliegenderweise, wir sind beide nicht Pädagogen, keine pädagogische Beratung, keine Expertise in der Tiefe, was, wo, wie mit Kindern und KI nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft am sinnvollsten ist, sondern eher umgekehrt, dass wir aus unserer Tech-Expertise versuchen abzuleiten, wie man als Vater, wie man als Mutter, wie man als Elternteil umgehen könnte, eingedenk der Tatsache, dass es zwar sehr viele pädagogische Hinweise gibt, aber, und das muss ich sagen, als jemand, der das intensiv versucht hat, zu studieren, intensiv versucht hat, rauszufinden, wie ist denn der richtige Weg. Aber es gibt sehr viele pädagogische Hinweise von Leuten, die in erster Linie eben Pädagogik kennen und weniger Technologie. Wir wollen also eine Art Gegendiskussion machen und auch Gegendiskussion mit der Betonung auf Diskussion, weil wir naheliegenderweise nicht in allen Bereichen einer Meinung sind. Was aber vielleicht auch ganz gut ist, Matthias, weil ich glaube, was uns eint, ist, dass wir nicht der Überzeugung sind, es gibt hier im Bereich Kinder und KI exakt eine richtige Haltung. Die haben gefälligst alle Eltern und alle Kinder anzunehmen und dann wird alles gut. Das haben wir schon relativ deutlich festgestellt.
Völlig richtig. Das Ganze unterscheidet sich extrem von Fall zu Fall. Durch das Alter der Kinder, durch das Umfeld der Eltern, durch die Zeit der Eltern, durch alle möglichen Dinge, die da eine Rolle spielen. Deswegen, es gibt da leider keinen konkreten, für alle Menschen gültigen Ansatz, glücklicherweise nicht. Aber es gibt mit Sicherheit Informationen, die man haben sollte als Eltern, um das dann sinnvoll einzusetzen und auch nach eigenem Ermessen einzusetzen, weil natürlich die Eltern eigentlich ihre Kinder am besten kennen sollten und auch wissen, wo sie besonders empfindlich sind, wo sie besonders leicht zu treffen sind und dann entsprechend Entscheidungen abwägen. Weißt du, so konkrete Verbote macht dann irgendwie die Sache wahnsinnig einfach für einen selbst, wenn man sich dann danach richten kann, macht sie aber eben nicht viel besser. Und ich glaube, man muss sich als Elternteil halt vor allen Dingen selber damit auseinandersetzen und auch dann darum kümmern.
Ja, das ist leider ein wiederkehrender Punkt in der Beschäftigung mit Kindern und Technologie. Wir haben das ganz ähnlich schon mehrmals erlebt. Ja, das Thema ist ja alles andere als neu. Wir werden da auch noch intensiver drüber sprechen. Es gab das Social-Media-Zeitalter, das ungefähr vor 15 Jahren angefangen hat, vielleicht ein bisschen vorher, 15 bis 20 Jahren intensiver angefangen hat und dann in die Breite gegangen ist, wo viele Fehler gemacht worden sind, sowohl von Eltern wie auch von der Gesellschaft, wie eigentlich auch natürlich naheliegenderweise von Plattformen, wenn man da überhaupt noch von Fehlern sprechen kann oder das nicht eigentlich Strategien nennen muss. Jedenfalls, was klar ist, von Killerspielen über Videospiele insgesamt bis hin zum Fernsehen selbst, so als Pfeiler der medialen Konsumgewohnheiten von gleich mehreren Generationen, gibt es schon sehr lange die Diskussion, was ist eigentlich die Wechselwirkung und wie kann man das einigermaßen in den Griff bekommen zwischen Kindern und Technologie erstmal ganz allgemein und dann spezieller Medien und dann noch spezieller bestimmte Formen von Medienkonsum, Interaktionen, Spiele und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich bauen wir jetzt mit unserem Ansatz auf einer Vielzahl von Erkenntnissen vor KI. KI ist eine sehr besondere Technologie, ein besonderer Technologiekomplex aus Gründen, auf die wir gleich noch eingehen. Aber was auch naheliegt, ist, dass wir nicht im luftleeren Raum mit Kindern und Technologie unterwegs sind. Wir haben solide, nachvollziehbare Erkenntnisse, zum Beispiel was Medienkonsum angeht. Wir haben eine relativ ausgefeilte Studienlage, auch wenn sie Schwächen hat, was Kinder und Fernsehen angeht, was Kinder und Videospiele angeht, was Kinder und Social Media angeht. Da gibt es also Punkte, auf die wir zurückgreifen können. Die kann man nicht immer eins zu eins übertragen. Aber ich glaube, das ist wichtig, erstmal zu verstehen, dass wir nicht von null anfangen. Ja, das heißt, wenn man dem Kind, den Kindern KI zugänglich macht, ab einem Alter X, über das wir gleich sehr intensiv diskutieren können, dann ist vollkommen klar, ein paar basale Erkenntnisse, die haben sich jetzt nicht dadurch geändert, dass auf einmal ChatGPT anders umgeht, sagen wir mal, als mit so einem Kind, als das Instagram tut.
Also ich glaube, der große Unterschied bei dieser technologischen Revolution ist, dass KI nicht nur eine einzelne Säule ist, so wie Social Media, sondern sich zusätzlich über alle bestehenden Kanäle drüber stülpt, könnte man sagen, ja, und die quasi als Transportmittel benutzt. Mhm. Es ist so ein bisschen das, vielleicht das unbewusste Zielbild dessen, was wir in der digitalen Revolution geschaffen haben. Wir haben die Schienen geschaffen, die eigentlich überall hinreichen, digital gesehen. Und auf diesen Schienen ist KI eben unterwegs. Und die Schienen führen eben auch in die Hosentaschen unserer Kinder. Ich glaube, das ist der klare Unterschied zu den anderen Technologien wie Social Media, was sich als eigene Säule aufgebaut hat, neben herkömmlichen, also damals herkömmlichen Medien wie Fernsehen beispielsweise. Und KI baut eine eigene Säule auf, aber nutzt eben auch alles, was bislang schon gebaut wurde. Und das macht es mächtig. Und das macht es auch schnell, weil eben diese Kanäle nicht aufgebaut werden müssen, sondern die eben schon da sind.
Was wir, das würde ich gerne am Anfang mit dir klären, erstmal wissen, ist, dass grundsätzlich Medienkonsum für Kinder bis zu einem bestimmten Punkt als unproblematisch gilt, mit einer Vielzahl von Wenns. Ja, eins dieser Wenns ist zum Beispiel, dass es eine relativ eindeutige Studienlage dazu gibt, ab welchem Alter es sinnvoll sein kann, Kinder mit Medien zu konfrontieren. Ich sage das immer ganz vorsichtig und bewusst, weil wir gleich auch noch in konkrete Studien einsteigen können und überlegen können, wo liegt denn deren Perspektive, eventuell deren Schwächen, was kann man da für Aussagen draus ziehen. Auch wie muss man das im Leben einsortieren. Ne? Eine wissenschaftliche Studienlage ist nicht immer eins zu eins übertragbar auf eine Alltagssituation. Das verwechseln auch viele Leute. Aber es ist relativ klar, dass wir so eine grobe Leitlinien haben. Die meisten Studien gehen davon aus, dass der gegenwärtige wissenschaftliche Erkenntnis, dass ab 3 Jahren eine bestimmte Form von Medienkonsum unproblematisch sein kann, wenn es a. elterlich betreut ist, b. in einem bestimmten zeitlichen Rahmen bleibt und c. natürlich vor allem entsprechende Inhalte mit sich bringt. Ja, also auf Kinder abgestimmte Inhalte. Auch das ist nicht ein eherner Wert. Auch das ist ein Punkt, über den können wir gleich diskutieren, Matthias. Aber das ist so grob die Baseline, das Fundament der Erkenntnislandschaft. Die negativen Folgen, die übrigens ein absoluter Fokus sind von den allermeisten Studien, was ich auch für schwierig halte, die negativen Folgen, die sind relativ gering, wenn man bei Kindern ab 3 maximal so und so viele Minuten am Tag unproblematische Inhalte von den Eltern betreut zur Verfügung stellt. Ja, das ist erstmal die Basis. Und jetzt kannst du gleich sagen, aber.
Mich würden die unproblematischen Inhalte interessieren. Was sind unproblematische Inhalte?
Das kann sich ziemlich stark unterscheiden. Es gibt Serien, zum Beispiel, wenn man vom Fernsehen ausgeht, so ganz klassisch, die sind für Kinder eher geeignet. Mhm. Zum Beispiel, weil sie relativ langsam sind im Aufbau, weil sie nicht sofort Kinder mit bunten Blinkbildern versuchen, mehr oder weniger süchtig zu machen. Das gibt es auch. Wir haben im Internet eine Vielzahl von Angeboten, die genau in diese Richtung gehen. Aber es gibt Serien, die sind ein bisschen langsamer aufgebaut. Also hier, ich so mal ganz einen deutschen Klassiker, den viele Eltern wahrscheinlich kennen, ist Bobo. Bobo Siebenschläfer, um es mal so zu nennen. Das ist so für Kinder. Da gibt es Bücher, da gibt es Kuscheltiere, da gibt es natürlich Videos, da gibt es Hörspiele, da gibt es Tonis. Über den Toni können wir als Prinzip auch gerne noch sprechen. Und da gibt es also eine Vielzahl von Inhalten, wie in fast allen anderen sogenannten Franchises. Und dann merkt man aber, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Es ist langsamer, es scheint von der Sprache kindgerechter, nachvollziehbarer. Es kommen nicht Inhalte vor, wo man denkt, oh, ist das jetzt noch für 3-Jährige geeignet? Also es gibt eine ganze Reihe von Anleihen, wo man sofort merkt, ah, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Und das ist jetzt nur eins von den Beispielen. Ne? Dann gibt es ein Gegenbeispiel, möchte ich auch sagen, sehr viel gesehen, das sieht man an den YouTube-Abrufzahlen, die absurd sind, ist Cocomelon. Cocomelon ist ein Inhaltehaus, was sich auf Kinder spezialisiert hat, mit Milliarden und Abermilliarden Abrufen. Und die gehen rein wie ein Flacker-Inferno mit kreischigen Stimmen, mit der richtigen Mischung aus Niedlichkeit, Geschwindigkeit und ständigem Stresslevel. Und richtig sage ich jetzt auf eine sehr bösartige Weise, weil es ist richtig, um Kinder süchtig zu machen. Das ist Trash mit einem ganz bestimmten Ziel. Da lasse ich mich auch gerne zitieren, ja, weil das ist sowohl wissenschaftlich wie auch von meiner, sagen wir mal, kulturell eher optimistischen Seite her relativ eindeutig feststellbar.
Genau, also kenne ich übrigens auch, vermeide ich, wo ich kann. Wir haben immer, ich weiß nicht, ob du Pingu kennst,
ja,
den Knetmassen-Pinguin, der noch nicht mal sprechen kann. Das hat meine Kinder, ich weiß nicht, waren die so vielleicht so 4 oder sowas, als sie angefangen haben, das so ein bisschen zu gucken. Ich glaube, es ist halt, aus meiner Sicht ist es wichtig, vor allen Dingen die Dauer des Konsums, ja, dass halt noch nebenher was stattfindet und man nicht so reingesogen wird in alles. Und dieses ganze Thema kindgerecht ist halt so wahnsinnig subjektiv. Und das wird immer klarer, je älter die Kinder werden, aus meiner Sicht. Das, was du jetzt gerade definiert hast, langsame Schnitte, nicht so viel Flackern etc., eine Kausalität und nicht 30 Kausalitäten, die auf die Kinder einprasseln. Das ist alles, finde ich, völlig klar. Schwierig wird's dann bei einem 6-Jährigen oder bei einem 8-Jährigen oder 10-Jährigen oder danach, ja. Und die Problematik liegt daran, dass die Kinder so unterschiedlich die Dinge wahrnehmen, auch die Bedrohungen so unterschiedlich wahrnehmen. Zum Beispiel für viele Kinder sind langsam geschnittene, einfache Geschichten trotzdem bedrohlich, wenn das Setting traurig ist. Ja, das versetzt die in eine Stimmung, die nicht gut ist und in der sie sich nicht wohlfühlen, etc. Wiederum andere Dinge, beispielsweise Zeichentrickserien, die abstrakt brutal sind und deswegen dann auch vielleicht erst ab 12 sind oder sowas, das ist wiederum für viele Sechsjährige kein Problem. Für andere ist es ein riesiges Problem. Das ist genau das, dieses subjektive Einschätzen von Gefahr, was bei Verboten dann so schwierig ist, aus meiner Sicht, und was auch vor allem bei diesem ganzen Thema KI, was ja viel subtiler und viel komplexer noch ist, weil es eben etwas ist, was live entsteht, was aus einer Konversation dann entstehen kann. Deswegen ist dieses Thema so schwierig.
Ja, wir sind jetzt gestartet mit ganz konkreten Inhalten, aber du hast gerade ganz richtig gesagt, das ist ja nur der Anfang, sondern wir sind jetzt mit künstlicher Intelligenz in einem neuen Level. Ne? Übrigens, um jetzt auch mal zu illustrieren, dass es da durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, bei Cocomelon jetzt gar nicht so viele, das ist eher so, würde ich sagen, ein Inhalt, der von den meisten Menschen, die sich damit ein bisschen intensiver beschäftigen, als problematisch wahrgenommen wird, auch wenn er halt extrem erfolgreich ist, gerade bei Kindern, die sogar auch noch kleiner sind als 3. Aber man findet auf den offiziellen Kinderseiten des Freistaats Bayern, ja, unter ber.bayern.de, der Bayerische Erziehungsratgeber. Und dieser Bayerische Erziehungsratgeber, der sagt zum Beispiel, eine empfehlenswerte Sendung, das ist gleich die erste für Kinder ab 3 Jahren, die dort empfohlen wird, das ist Paw Patrol. Und da würde ich sagen, interessant, weil aus ganz vielen Ebenen, und ich bin alles andere als ein Kulturpessimist, im Gegenteil, wir können gleich noch über die Unterschiede zwischen uns reden. Ich glaube, ich bin da, sagen wir mal, ein bisschen offensiver, ich möchte gar nicht sagen fortschrittlicher, weil was heißt hier Fortschritt, ne? Aber ich bin da ein bisschen offensiver, was Kinder- und Medienkonsum angeht. Aber bei Paw Patrol würde ich schon sagen, okay, nicht nur, dass das die absolute Spitze des Merchandising ist, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo ich sagen würde, nee, das ist ein bisschen wie Traubenzucker. Kann man mal machen, aber regelmäßig weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Und es gleich in der Empfehlungsliste zu nehmen, bin ich mir auch unsicher. Also da gibt es unterschiedliche Haltungen und wie gesagt auf offiziellen Seiten von Bayern. Insofern wäre mein Eindruck insgesamt, übrigens vom Zentrum Bayern Familie und Soziales, ja, das ist im Bayerischen Landesjugendamt aufgehängt, hätte man gedacht, dass sie eigentlich nichts erlauben außer Holzpuzzle oder so, aber nee, die empfehlen dann als erstes Paw Patrol. Was ich schon sehe, dass wir im KI-Zeitalter mit Kindern, und da würde mich jetzt genau deine Meinung exakt zu diesem Punkt interessieren, dass wir eine einzigartige Chance haben auf das, was Adaptive Learning und Adaptive Consuming angeht. Was bedeutet das konkret? Zum einen haben wir mit KI immer die Möglichkeit, auch Inhalte zum Lernen zu entwickeln zu lassen oder zu gebrauchen. Und zum anderen ist die Adaptivität, das heißt, die Technologie stellt sich auf das Gegenüber ein, individualisiert sich von alleine. Dass das immer einen großen Vorteil auch im Medienkonsum ergeben kann. Das wäre jetzt erstmal meine optimistische These.
Also KI zum Lernen einzusetzen ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann als Elternteil für seine Kinder. Es gibt noch viele, viele andere gute Dinge, aber bei der Arbeit mit KI ist es, oder beziehungsweise beim Einsatz von KI, ist es mit Sicherheit eine sehr gute Idee, das halt zum Lernen einzusetzen für die Kinder. Warum? Weil Themen, die sehr, sehr komplex und in der Schule einfach frontal beigebracht werden, eben auf einem Level beigebracht werden, der den Kindern zugeschnitten werden kann. Ja, also bedeutet für mich, rückblickend in meiner Schulzeit war es teilweise sehr, sehr schwierig, gerade merkwürdigerweise in den naturwissenschaftlichen Fächern zu folgen. Und wenn ich sage merkwürdigerweise, ist es so, dass es im Moment oder im Moment in den letzten 20 Jahren das Thema Nummer 1 ist für mich, eben in Technologie, mich mit solchen Dingen, Algorithmik etc. auseinanderzusetzen. In der Schule war es Stoff, der für mich kaum begreifbar war, weil ich Lehrer hatte, die vielleicht nicht so in der Lage waren, das für mich persönlich darzustellen und Mathematik beispielsweise und auch Physik für mich nur ein Komplex war, den ich irgendwie auswendig lernen musste, um meine Arbeiten zu bestehen. Ja? Und die Motivation, das zu tun, war bei mir extrem gering. Mit KI besteht die Möglichkeit zu erklären, was Mathematik und was Physik eigentlich ist, wofür man das braucht. Man braucht es zum Beispiel, um seine Ideen festzuhalten, ja, bestimmte Theorien, die man entwickelt, bestimmte Dinge, die man sieht, so festzuhalten, dass es auch andere Leute verstehen. Das ist der Grund. Und diese Fähigkeit von KI, mir das auf meinem Level zu erklären, also statt ein Sender zu ganz, ganz vielen Empfängern, so wie es im Moment ist in der Schule, ja, da steht ein Lehrer vorne und unterrichtet 30 Schüler. Und diese 30 Schüler müssen eigentlich mehr oder weniger Glück haben, dass sie genau das verstehen, was der Lehrer dort erzählt. Stattdessen hast du die Möglichkeit, mit KI eben das Ganze so zu transformieren, dass es bei jedem Einzelnen so ankommt, dass er oder sie das verstehen, das ganze Thema. Und das finde ich persönlich großartig, weil das ist ja ein wahnsinniges Enablement eigentlich für Menschen, die Schwierigkeiten haben, normalen Unterrichtsstoff aufzunehmen.
Ja, das ist auch ein Teilbereich, wo ich sagen würde, da gibt es zwar immer noch Diskussionen, aber die wenigsten Diskussionen, das ist am wenigsten, sagen wir mal, zweifelhaft, dass ab einer bestimmten Altersstufe, manche sagen jünger, manche sagen älter, digitale Erziehung einen sehr essentiellen Bestandteil der Bildung ausmachen sollte, digitale Bildung, und dass da künstliche Intelligenz ein absoluter Gamechanger ist. Dass dieses Adaptive Learning, dass zum Beispiel Kinder in der Grundschule, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, in ihrer Muttersprache bestimmte Inhalte zur Verfügung gestellt bekommen, vielleicht sogar mit einer sanften Hinführung zur deutschen Sprache hin. Das geht mit KI und KI-Chatbots wesentlich leichter, wesentlich günstiger und wesentlich schneller, als das bisher mit irgendeiner anderen Technologie der Fall war. Einfach, weil künstliche Intelligenz ja inzwischen bekannterweise Sprache versteht. Jetzt haben wir aber diesen anderen Teilbereich. Der Teilbereich, der nicht nur immer wieder in der Diskussion ist, sondern wo klar ist, es geht ja eben nicht nur, was machen die Kinder in der Schule. Ja, genauso wie wenn man sagt, was machen Kinder und Video, dann denkt man nicht, okay, dieser Tierfilm, den sie jetzt in der Schule sehen, ist das, was man mit Video meint. Nein, das ist, was zu Hause gesehen wird auf YouTube meinetwegen. Genauso ist es mit KI und Chatbots. Ja, da haben wir Zahlen, die ich mal, da gibt es verschiedene, aber da haben wir Zahlen, die ich mal so zu Best geben will, dass zum Beispiel in Großbritannien eine Studie herausgekommen ist, jetzt gerade im Sommer diesen Jahres durch die Organisation Internet Matters, dass 64% der Kinder angeben, bereits Chatbots zu nutzen. 64%. Und wir reden hier von Kindern zwischen 12 und 16 Jahren. Beziehungsweise in anderen Bereichen geht es sogar von 9 bis 14. Das ist immer ein bisschen eine Frage der Definition, hat ja auch juristischen Kontext mit. Aber das ist die Größenordnung, wo wir sagen können, in sehr, sehr vielen Bereichen gibt es heute schon eine direkte Konfrontation mit Chatbots. Ganz platt gesagt, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass mehr als die Hälfte der Kinder rund um 10 Jahre, es gibt sogar Umfragen zwischen 3 und 17, ja, rund die Hälfte der Kinder heute sind früher oder später mit Chatbots unterwegs. Heißt eigentlich, die Technologie ist längst allgegenwärtig.
Ja, und genau das ist aus meiner Sicht auch so ein kleines bisschen problematisch, weil die Nutzung von Chatbots findet ja unter der vorgegebenen Botschaft der letztendlich der Konzerne statt, die ein bestimmtes Interesse haben, das dann natürlich entsprechend in den Massenmarkt hinein zu pushen. Und das ist halt ein sehr, sehr buntes und positives Bild, was dort gemalt wird. Ja, das sind letztendlich Werbebotschaften. Es fehlen aber aus meiner Sicht, und das ist natürlich nicht bei allen so, aber es ist häufiger so, dass aus meiner Sicht die Einordnung eben durch Eltern entsprechend fehlt. Weil ja, die Eltern sind dann teilweise die Letzten, die das in irgendeiner Form mitkriegen, wo die KI inzwischen sitzt, ja, die würden sagen, mein Kind benutzt keine KI, mein Kind hat nur WhatsApp, ja, aber dass WhatsApp natürlich direkt built-in AI hat, KI hat, das wird dann nicht berücksichtigt. Und da findet dann ja schon der erste Touchpoint statt. Das gleiche mit X, früher mal Twitter, was dann die Technologie Grok direkt mitbringt, wo man einfach nur direkt sagen muss, ja, ja, ich bin 18, komm, schalt mich mal frei für alles. Dieser Chatbot halt auch in einigen Bereichen einfach keine Grenzen kennt, jedenfalls heute noch nicht.
Ja. Ja. Das Interessante daran oder das vielleicht auch Bedenkenswerte daran ist, dass die Studie, die ich eben zitiert habe von Internet Matters, das ist eine Organisation, die zwar den digitalen Fortschritt, digitale Bildung für Kinder, auch die Wirkung von der gesamten digitalen Sphäre und dem Internet versucht, wissenschaftlich zu klären. Aber wenn man sich anschaut, wer die Partner sind, dann findet man da so Leute wie TikTok oder Amazon oder Roblox mit dabei, Samsung. Ja, so eine ganze Reihe von Unternehmen, da würde ich sagen, okay, sind das jetzt diejenigen, die diese Studien finanzieren? Weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Ergebnisse rauskommen, die in eine bestimmte Richtung deuten. Und dann wieder sieht man, dass sie auch relativ offen mit den schlechten Folgen umgehen. Ja, das heißt, ich finde, das kann man nicht einfach so, nur weil da die falschen Partner und Finanziers dahinter stehen, dismissen. Denn ein wichtiger Punkt ist, dass in dieser Befragung, wie gesagt, das ist im Juli rausgekommen, am 14. Juli 2025, nachlesen kann man das auf internetmatters.org, ist ein Report rausgekommen, der überschrieben ist mit wie riskant und vor allem ungetestet, ungecheckt KI-Chatbots für Millionen von Kindern die neue Anlaufstelle sind. Sie haben sich auch ganz konkret auf sogenannte vulnerable Kinder fokussiert, also auf Kinder, die aus irgendeinem Grund, sei es Familienprobleme oder anderen Dingen, als verletzlich gelten. Und da haben zum Beispiel gesagt, dass 50% Chatbots nutzen von diesen vulnerablen Kindern, weil sie das Gefühl haben, sie würden mit einem Freund sprechen.
Kann ich dazu ganz kurz einmal einhaken? Unbedingt. Weil was mir dabei wichtig ist, diese Studien, die sind super und dadurch kann man auch eine Menge lernen. Die Studien sind aber schwierig zu finden aus meiner Sicht. Ja. Und was einfach zu finden ist oder sind die Marketingbotschaften auf YouTube, auf Instagram etc. Dort findet die Darstellung statt, wie Kinder mit KI umgehen, was das für positive Konsequenzen hat. Es ist ja noch nicht mal so, dass dort die Zielgruppe Kind überhaupt angesprochen wird, ja, sondern es wird nur interessant gemacht für die Zielgruppe Kind. Und diese Studien, die sehe ich, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gesehen, aber die sehe ich eben nicht beworben auf Social Media. Und das ist so ein bisschen das, was mir Sorge bereitet. Und das erinnert mich sehr, sehr stark an den ganzen Social Media Teil, dass das Ungleichgewicht zwischen positiv und negativ für Eltern sehr, sehr schwierig zu sehen ist, weil das Positive einfach immer wieder von den Konzernen betont wird. Ist ja auch logisch. Ist ja deren Produkt, ist deren Werbebotschaft. Und die Studien spielen da eine Rolle für Leute wie dich oder wie mich, die dann interessiert sind, sich da wissenschaftliche Dokumente mal anzuschauen. Aber das machen ja die wenigsten.
Ja, das machen die wenigsten, aber wir haben da eine ganze Reihe von verschiedenen Ansätzen, Dokumenten, Empfehlungen, unter anderem einerseits etwa von der UNICEF, ja, also dem Kinderhilfswerk der UNO, die schon 2023 da relativ umfangreich versucht haben, eine Art Guideline zu erstellen, wie KI so aufgebaut sein könnte, dass Kinder davon eher profitieren als einen Schaden davon tragen. Da haben sie zum Beispiel schon, wie gesagt, 2023 gesagt, dass etwa in Argentinien ein Drittel der 9- bis 11-Jährigen ChatGPT benutzen. Interessanterweise ist das inzwischen A natürlich gewachsen und B ist inzwischen die Hauptverwendung auch hier Emotional Support. Ganz offensichtlich sind die Kinder, die damit auseinandersetzen, die stellen dann Fragen, die in Richtung von, wie gehe ich denn damit um oder was bedeutet das denn oder ich verstehe dieses nicht oder ich fühle mich jetzt schlecht, weil der das und das gesagt hat. Dass da also wirklich eine Art, fast könnte man sagen, mini-therapeutisches Gesprächsmoment dabei ist. Das ist eine Dimension. Und wenn wir von der UNICEF reden, dann können wir auch von der OECD reden. Die haben im Mai diesen Jahres ein Papier veröffentlicht, was auch sehr interessant ist, wo sie versucht haben rauszufinden, was sind denn die positiven und die negativen Folgen, die auftreten können, wenn Kinder direkt mit KI zu tun haben. Die Baseline davon ist aber eine, über die wir sprechen müssen, weil ich jetzt gerne zum ersten großen Inhaltsblock kommen würde, nämlich ganz konkret, was können wir denn aus dem Social-Media-Zeitalter lernen? Was haben wir denn im Social-Media-Zeitalter mit Kindern alles falsch gemacht oder richtig gemacht? Was können wir daraus Schlüsse daraus ziehen? Aber der Punkt, auf den ich jetzt hinausgehen möchte, ist, dass ich leider sehe, dass zu selten abgewogen wird zwischen positiven und negativen Folgen. Dass in der Debatte sehr stark die negativen Folgen nach vorne gestellt werden. Und meine Wahrnehmung ist, das ist bei Social-Media auch schon so gewesen, meine Wahrnehmung ist, dass das eher dazu führt, dass mehr Menschen dort draußen sagen, Abstinenz ist genau die richtige Herangehensweise. Lieber gar nichts davon. Smartphones wirklich erst ab 27. Was ich wiederum für einen sehr, sehr schlimmen Fallstrick und eine Sollbruchstelle halte, auch in der Eltern-Kind-Beziehung. Was ist da deine Haltung?
Also ich denke, dass Aufklärung das Wichtigste ist. Ja, das hört sich langweilig an und das kann man bei fast allem schreien. Aber gerade in diesem Fall, wo Eltern auch die Chance haben, entsprechend einzugreifen, ja, es gibt ja sowas wie Bildschirmzeit, es gibt die Möglichkeit, sich dort eben entsprechend zu involvieren und dann auch zu entscheiden für mein Kind, ganz subjektiv als Elternteil, aber ich kenne ja mein Kind, was wäre denn die richtige Dosis? Ja, das kann man dann entsprechend über Bildschirmzeit, ist ja egal, ob es iOS oder Android ist, einstellen. Ich denke nur, dass man die Aufklärung braucht, um überhaupt zu wissen, was notwendig ist. Und inzwischen im Social-Media-Bereich ist das überall, ist der Groschen gefallen. Bei allen Menschen, bei den Jungen sowieso, aber bei den Erwachsenen inzwischen zwangsläufig auch. Und viele der Entscheidungen, die damals unwissend vielleicht getroffen wurden oder Konsum wurde ignoriert oder vielleicht Warnzeichen wurden ignoriert, würde man jetzt gerne zurücknehmen. Ja, weil man jetzt ja informiert ist. Und das ist genau das Problem. Aus meiner Sicht sind wir als Gesellschaft völlig ignorant in diese Social-Media-Geschichte hineingelaufen. Und mit Geschichte meine ich Revolution, technische Revolution. Es ist eine Kommunikationsrevolution, die stattgefunden hat. Früher TV-Sender, heute Einzelpersonen, die entscheiden, welche Nachrichten entsprechend rausgehen. Und da gibt es viel für und wider. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man das überhaupt mitkriegt. Dass man mitkriegt, warum beispielsweise TikTok kostenlos ist, warum Instagram kostenlos ist, jetzt nicht immer, ne, mit Werbung und so weiter. Was ist der Sinn? Wie finanzieren die sich? Finanzieren die sich vielleicht über mich? Bin ich vielleicht das Produkt bei der ganzen Geschichte? Und da kann man im Bereich Technologie sagen, ja, hundertprozentig. Wenn du nicht zahlst, bist du das Produkt. Du wirst deine Daten abgeben und das wird als Zahlungsmittel, als Äquivalent wird es dann entsprechend von den Konzernen akzeptiert. Und man muss halt sagen, die Konzerne kennen eine Richtung und das ist nun einmal wirtschaftlich so. Die sind programmiert darauf, Gewinne zu erzielen und ihre Umsätze zu vergrößern. Und auch das ist, glaube ich, sowohl für Eltern und für Kinder, die das nutzen, ein wichtiger Bestandteil. Was ich immer versucht habe, mit meiner Tochter und mit meinem Sohn jetzt auch, ist zu erläutern, was das Prinzip dahinter ist. Ja, das heißt, benutzt du Instagram, benutzt du TikTok etc., du wirst ausgespäht. Das ist der Sinn daran. Es geht darum, Produkte an dich zu verkaufen oder an Leute, die so ähnlich sind wie du. Ich habe auch versucht, den Algorithmus zu erklären, der dahinter steht. Ja, also dass alles aus deinen einzelnen Aktivitäten gewonnen wird, um dir dann das richtige Programm zu liefern und dich eben noch mehr zu involvieren und noch mehr deiner Zeit gewissermaßen zu klauen. Weil das ist nämlich das zweite Zahlungsmittel. Das erste sind die Daten, das zweite ist die Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich stark resoniert und eine kritische Haltung mit diesem Medium stattfindet. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste.
Ja, ich bin da graduell ein bisschen anderer Meinung. Das finde ich ganz interessant. Also zum einen glaube ich, dass es noch einen Unterschied gibt. Man ist selber das Produkt, man wird verkauft. Das ist eine Formulierung, die in den Köpfen so einen bestimmten Effekt auslöst, den ich einfach nicht zustimmen würde. Die Aufmerksamkeit, die man gibt als erwachsene Person, ist das Produkt. Das wird an Werbetreibende weitervermarktet. Natürlich gibt es so, was Profiling angeht. Das ist nicht prinzipiell alles immer böse, sondern das ist dann ein besserer Zuschnitt auf die Interessen von Leuten, die dann Werbung sehen. Da kann man lange drüber diskutieren, ist das alles Manipulation, ist das alles unredlich, werden wir hier irgendwo reingetrickst? Aber ich würde das halt immer auf Erwachsene beziehen. Will sagen, natürlich müssen wir im Kinderbereich anders umgehen und im Kinderbereich ist auch so einfach Werbung nicht möglich und zu Recht sehr viel strikter reguliert. Meine Problematik ist, dass wir in sehr, sehr vielen Fällen, sagen wir mal, ein zweiseitiges Augenverschließen haben, vielleicht sogar ein dreiseitiges Augenverschließen. Viele Plattformen haben über Jahrzehnte sich gar nicht dafür interessiert, wenn Leute unter 13, das war lange die offizielle Grenze, wie Instagram neue Nutzer zugelassen hat, wenn Leute unter 13 das genutzt haben. Ja, das war lange völlig egal. Die haben es von außen gesagt, haben sich in der Tiefe kontrolliert, nein. Der zweite Punkt ist, dass ein Augenzumachen natürlich auch seitens der Eltern stattgefunden hat, die für mich viel mehr Verantwortung tragen und auch Verantwortung tragen sollten, als das in der öffentlichen Diskussion so im Moment stattfindet. Man macht es sich sehr leicht, wenn man immer sagt, die großen bösen Plattformen, die sind alle schuld und dann so tut, als hätten die Eltern überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja, weil, das ist meine Position, natürlich gibt es nicht in allen Winkeln und Ecken der Gesellschaft Eltern, die so handeln, wie man sich das wünscht. Vollkommen klar. Aber so zu tun, als hätten Eltern bei der Erziehung, beim Medienkonsum, beim Wissensstand der Kinder so gar nichts mitzureden und als wäre die ganze Zeit Mark Zuckerberg quasi der hauptberuflich Böse, der unsere Kinder verführt, das ist mir zu simpel. Und das dritte, Augen zu machen, ist halt leider eins, was diejenigen, die darunter leiden, angeht. Es gibt eben auch Kinder, und die würde ich da aus der Verantwortungsgleichung rausnehmen, aber ich fürchte, man muss darüber sprechen. Es gibt eben auch Kinder, die sehr, sehr geschickt versuchen, ihre eigene Agenda, was Medienkonsum, was KI-Konsum angeht, durchzuziehen und alles unternehmen, jeden Freiraum nutzen, damit die Eltern das möglichst nicht mitbekommen. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht völlig unnormal, ganz im Gegenteil. Ja, ich habe mal einen sehr interessanten Spruch gehört von einem Datenschützer, der gesagt hat, ja, für Erwachsene ist Datenschutz, dass der Staat oder Firmen nicht mitkriegen, was ich so mache. Für Kinder ist Datenschutz, dass die Eltern nicht mitkriegen, was sie machen. Und jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, ab welchem Alter gilt das? Aber ich weiß aus meinem eigenen Erleben und meinem eigenen Empfinden, dass ich quasi mit der Einschulung nicht viel später meine eigenen Geheimnisse hatte, wo ich buchstäblich alles unternommen hätte, damit meine Eltern das zumindest nicht ohne Not mitbekommen. Und ich würde sagen, dass ich über weite Strecken meiner Kindheit schon ein Vertrauensverhältnis zu meinen Eltern hatte. Insofern ist die Diskussion mir manchmal ein bisschen zu simpel und ich würde den Schutz der Kinder definitiv in den Vordergrund stellen. Ich würde Plattformen auf jeden Fall zur Verantwortung ziehen, und zwar sowohl Social Media als auch KI. Das können wir lernen. Wir müssen die Plattformen stärker zur Verantwortung ziehen. Aber ich würde ungern so tun, als könnten wir zwei Gesetze erlassen, ein Verbot für Plattform X unter Y Jahren und der Drops ist gelutscht.
Absolut. Ist aber auch nicht das, was ich meine. Ne? Für mich ist die Information das Wichtigste, dass ich glaube, dass man Eltern helfen muss, die richtigen Informationen einfach zu bekommen, weil auch viele der Menschen nicht die, sagen wir mal, technologischen Fähigkeiten haben, sich da über diese Dinge direkt und vertrauenswürdig zu informieren. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass mit mehr Informationen eben auch eine Bewusstseinsbildung notwendig ist. Ich bin der Meinung, dass die Konzerne in erster Linie, das hat nichts mit Gut oder Böse zu tun, das hatte ich ja auch versucht zu sagen, sondern es geht darum, dass die Firmen, die diese Dinge vertreiben, daran interessiert sind, dass die gut funktionieren. Das ist halt deren Gesetz, dem sie dann entsprechend folgen. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten, dort wiederum entsprechende Regularien etc. zu erlassen, dass das eben nicht völlig ausufert. Das wird ja in allen möglichen Bereichen so gemacht. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Du hast gesagt, dass sich die Firmen früher nicht drum gekümmert haben und so ein bisschen dieses Thema Altersnachweis etc. ignoriert haben. Also wenn ich bei Twitter als Achtjähriger ein Konto haben möchte, dann gebe ich ein, dass ich 20 bin, ja, und sage einfach, mein Geburtsdatum ist, weiß ich nicht, 2005 oder sowas. Und schon bin ich drauf. That's it. Also es gibt, und dazu muss man sagen, dass Grok, das ist ja die KI von X, von Twitter, nicht nur sehr fähig ist, sondern auch sehr wenig geguardrailed ist. Das bedeutet, mit Grok sind alle möglichen Gespräche möglich. Und wenn ich hier Gesprächsbeispiele zeigen würde, ich weiß nicht, ob du damit schon mal experimentiert hast, explizit, könnte man sagen, in allen Bereichen.
Ist es, ja. Das hat übrigens eine ganze Reihe von Folgen, Ne? Wir haben da leider nicht unbedingt verlässlich international verfügbare Zahlen dazu, unter anderem, weil es ein hochdelikates Thema ist. Aber es gibt verschiedene Umfragen, zum Beispiel in den USA, in manchen Staaten, Großbritannien, die zeigen, dass Kinder im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Jahren erstmals mit problematischen Inhalten im weiteren Sinn konfrontiert werden im Netz. Und problematische Inhalte können sowas sein wie selbstverletzendes Verhalten, was sie sehen, wie Gewalt natürlich, wie bestimmte Formen von, das auch zu Gewalt zählt, Videos, die man eigentlich nicht sehen sollte, so Horror, Grusel, bis hin natürlich zu Pornografie. Diese ganze Sphäre ist ein sehr großes, ungelöstes Problem. Und ich sage jetzt bewusst, diese Sphäre ist ein großes, ungelöstes Problem. Und ich glaube leider, dass wir wenig andere Möglichkeiten haben, faktisch, als an allen Schrauben zu drehen. Was mir bei der Diskussion manchmal zu kurz kommt, das habe ich eben schon angedeutet, und das ist genau diese, wo wir dann wieder einen Gleichklang haben, ist, dass natürlich brauchen wir Jugendschutzregulierungen für Plattformen. Natürlich das, was du gerade gesagt hast mit X, dass man da einfach irgendwas einträgt, das ist egal. Ist das ein Weg, der zumindest problematisch ist? Es gäbe ja Möglichkeiten, ohne gleich irgendwie das Postident-Verfahren rauszuholen und trotzdem so gewisse Altersverifikation grob bei gleichzeitiger Wahrung der Anonymität und so weiter. Also was gäbe es? Es gäbe da Möglichkeiten. Zumindest könnte man sich versuchen, was auszudenken. Das ist eine Dimension. Und die andere ist eben auch, dass wir Bildung brauchen, sowohl der Eltern wie auch der Kinder. Denn das ist ein Punkt, der ist von Anfang an auf meiner Ebene, der ist bei KI noch viel radikaler geworden, der Erkenntnis gelandet. Enthaltsamkeit, ausblenden, so tun, als gäbe es das nicht, ist aus meiner Sicht die sicherste Methode, um Kinder früher oder später in Situationen zu bringen, wo sie gar nicht mehr wissen, was los ist. Und das kann schnell eine gefährliche Situation werden.
Sehe ich ähnlich, vielleicht auch noch zu mir. Also mir hat es immer Spaß gebracht, Technologie auszutricksen. Ja, das fing bei Spielen, Computerspielen an, dass man bestimmte Mechanismen gefunden haben, die dann als Cheating oder sowas bezeichnet wurden. Und es einfach extrem interessant für mich war, eben diese Schwachstellen herauszufinden. Das ist bei Technologie genau das Gleiche. Ja, ich versuche ständig in irgendeiner Form die Systeme an die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu führen, um zu schauen, inwieweit können sie gefährlich werden, etc. Ja? Deswegen, ich kenne das, diesen Drang dazu, aus Neugierde Dinge auszuprobieren. Und ich finde, das ist auch eine ganz speziell kindliche Eigenschaft, die super, super wichtig ist. Das Einzige, was man dann nur tun sollte als Elternteil, ist also erstmal, dass einem klar ist, dass viele Kinder so ticken, glaube ich, ja, und dass das auch wichtig ist und dass es auch nichts Schlimmes ist, überhaupt nicht. Das ist halt improvisiertes Verhalten mit der technischen Umgebung, ja, und zu versuchen, was kann man, das sehr kreativ dann, könnte man auch sagen. Aber es ist wichtig zu wissen, wenn ein Eindringen in diese Technologie wider der Regeln stattfindet, bis wohin kann es gehen? Wie gefährlich kann es werden? Und da sind wir, wie gesagt, wieder bei der Aufklärung. Natürlich obliegt es in erster Linie auch den Eltern, sich darum zu kümmern. Ich finde, das ist auch, also bei mir zum Beispiel ist es so, dieses ganze Thema Bildschirmzeit etc., ich würde es am liebsten lassen. Es nervt mich, ja. Ich bin faul genug in solchen Dingen, immer wieder zu denken, naja, also komm, jetzt muss ich das wieder einstellen und so weiter. Ich schalte das jetzt einfach frei, pauschal, ja. Aber ich mache es eben nicht. Ich achte auf entsprechend die Länge des Konsums. Das ist bei mir vor allen Dingen das Thema. Ja. Und auch natürlich, was entsprechend konsumiert werden. Und der letzte Punkt, ich glaube, dass wir haben ja eigentlich international gesehen ein gutes Schulsystem. Ja, damit meine ich jetzt Public Schools, also öffentliche Schulen, die aus meiner Sicht oder wo aus meiner Sicht eben auch diese Aufklärung stattfinden sollte. Und dazu muss man sagen, dass ich es großartig finden würde, wenn beispielsweise Lehrer mehr einbezogen werden, aber auch stärker mit Informationen ausgestattet werden, um diesem eben zu begegnen. Weil die sind am Epizentrum unterwegs. Die kriegen das eigentlich als Erste mit, was wirklich stattfindet, auch an Konsum etc.
Stellt euch eine hochqualifizierte Ärztin vor, die während ihres Dienstes wertvolle Minuten verliert, weil sie sich gleichzeitig in verschiedene Systeme einloggen muss. Daten sind vorhanden, aber nicht vernetzt. Oder vielleicht sogar noch in einer Papierakte dokumentiert. Dieses Szenario ist häufig Alltag im deutschen Gesundheitswesen. Der Wille zur Veränderung ist da, doch die Realität ist komplex. Als einer der Vordenker in Sachen Prozessverbesserung und Digitalisierung will die Sana Kliniken AG genau das ändern. Für zufriedenere Mitarbeitende, zielführende Behandlungen und eine bessere Patientenversorgung. Doch auf diesem Weg stoßen sie auf Hürden. Starre bürokratische Vorgaben, nicht interoperable Systeme und eine große Zurückhaltung, wenn es um die Weitergabe sensibler Gesundheitsdaten zur Verbesserung der Patientenversorgung geht. Die Verantwortlichen bei Sana haben erkannt, echte digitale Souveränität und IT-Sicherheit entstehen nicht durch Richtlinien in einem Aktenordner. Sie müssen aktiv gelebt und im Arbeitsalltag geschützt werden. Denn Angreifer suchen nicht nach erhaltenen Zertifikaten, sie suchen nach Schwachstellen. Um ihre digitale Transformation abzusichern, hat sich die Sana Kliniken AG für XM Cyber, einer Lösung von Schwarz Digits, als Partner für Cybersecurity entschieden. Ein Möglichmacher, der ihre pragmatische Haltung teilt. Statt sich lediglich auf formale Richtlinien zu verlassen, geht es um den aktiven Schutz in der Herzkammer der IT. XM Cyber unterstützt Sana dabei, kontinuierlich Angriffsflächen zu identifizieren und zu schließen und schafft das entscheidende Fundament an Sicherheit, auf dem digitale Souveränität erst wachsen kann. So wird der Weg freigemacht für das, was wirklich zählt. Eine innovative und sichere Gesundheitsversorgung, bei der die Technologie den Menschen dient. Schaut auf die Website von Schwarz Digits, um mehr über die Sana Kliniken AG und den Einsatz von XM Cyber zu erfahren.
Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, zum Beispiel Australien, die inzwischen entweder dabei sind oder es schon getan haben, Social Media zu verbieten für Kinder unter 16 Jahren. Glaubst du, das ist auch in Deutschland regelmäßig in der Diskussion, wird auch manchmal mir zu eindimensional positiv begrüßt als Allheilmittel, was ich eben einfach überhaupt nicht glaube, schon aufgrund dieses Punktes, den du angebracht hast, die werden trotzdem versuchen, das zu tun, die werden trotzdem versuchen, das heimlich zu machen und sind dann noch weiter außerhalb jeder Kontrollierbarkeit. Aber glaubst du, dass es einen Ansatz gibt, mit Verboten zu arbeiten, zum Beispiel unter 16, unter 14, da kann man ja unterschiedliche Sachen überlegen, der ein Teil einer Lösungsstrategie sein kann für dieses Problem?
Ich halte das für extrem schwierig im Sinne von komplex. Und witzigerweise war ich in diesem Jahr in Australien und habe genau auch mit Leuten vor Ort sprechen können und fragen können direkt, wie findet ihr das etc. So insgesamt durch die Bank bei den Eltern ist es als extrem positiv aufgenommen worden. Allerdings auch mit dem Hinweis darauf, dass man sich selber jetzt weniger darum kümmern muss.
Ja.
Und das ist natürlich genau das, was viele sich daraus vielleicht auch erhoffen. Ich bin wirklich der Meinung, dass in diesem Fall ein reines Verbot und dann muss man ja sehen, bis 16 Jahre kriegen sie gar nichts und danach werden dann alle Schleusen aufgemacht. Und dieses Thema, dass man mit etwas Stück für Stück in kleinen Portionen konfrontiert wird und dann vielleicht auch sowas wie Widerstandsfähigkeit aufbaut, das wäre damit völlig weg. Deswegen für mich sehr schwierig zu beurteilen, weil ich am liebsten Daten hätte, um zu schauen, weißt du, ja, wie hat das bei vergleichbaren Dingen, wie ist es da geendet? Aber das ist halt diese hohe Komplexität. Und das ist für mich aus meiner Sicht die Gefahr, jemand, der 16 ist, darf auf einmal und hat noch nie TikTok oder irgendwie dieses Doomscrolling mitbekommen. Fällt er dann komplett da rein, weil er keinen Widerstand aufbauen konnte? Oder ist es so, dass er oder sie dann damit total gut umgehen können, weil es einfach nicht interessiert?
Auch da sehe ich verschiedene Positionen. Übrigens zu diesem australischen Verbot, das ist vor exakt einem Jahr in Kraft getreten. Die Plattformen haben ein Jahr Zeit, um das durchzusetzen. Und Zwischenstände, Zwischenberichte und auch Untersuchungen dazwischen, da gab es einige, haben zum Beispiel festgestellt, dass nicht nur 80% der befragten australischen Kinder zwischen 8 und 12, also wirklich 8 und 12, dass die ein oder mehrere Plattformen wie Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube benutzen, sondern dass die allermeisten davon, nämlich mehr als die Hälfte, über das Konto der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder großer Geschwister darauf zugreifen. Ja? Will sagen, dieses Verbot für Kinder hat einen kosmetischen Anteil. Das hat auch so ein bisschen so eine Verantwortung in Richtung Plattformschieben Anteil. Und jetzt kommt halt KI und wir haben diese gleiche Problematik nochmal drastisch verschärft. Aus dem einfachen Grund, weil nicht nur künstliche Intelligenz allgegenwärtig ist, sondern weil, und das würde ich gerne als nächsten großen Punkt mit dir besprechen, wir rund um künstliche Intelligenz relativ spezifische Gefahren, auch unfassbar spezifische Chancen, aber relativ spezifische Gefahren haben, die bei klassischem Social Media noch gar nicht vorstellbar waren.
Also wahrscheinlich ist die größte Gefahr, die bei der Nutzung von KI letztendlich lauert, und damit meine ich die unbewusste Nutzung, ja, also einfach das Ganze nehmen, wie es kommt. Und das beobachte ich bei mir auch, dass man vielleicht ein bisschen dümmer wird mit der Zeit, ja, um es wirklich sehr einfach auszudrücken. Ja. Ja, Leute mit medizinischem Hintergrund hätten da wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, das zu beschreiben. Aber natürlich kommt man immer wieder in die Situation, wo man denkt, Mensch, ich spreche jetzt einfach das ein, was ich haben möchte, und dann kriege ich einen super coolen Text und das war's. Und umgekehrt funktioniert es ja genauso. Jemand schickt mir eine E-Mail und ich lasse mir Einzeiler daraus machen, was derjenige eigentlich meint. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr große Gefahr, gerade bei Kindern, nämlich die Fähigkeiten, die man ja dort aufbauen soll, kognitiv, vor allen Dingen kommunikativ, dass die ein bisschen verkümmern könnten. Und ja, wenn ich das bei mir selber merke, das heißt, wenn ich eine Woche lang nur LLMs benutze, also sowas wie GPT etc., um meine Formulierung zu finden, dann werde ich selber schlechter da drin.
Das ist interessant. Wir hatten das auch schon hier im Podcast mal. Die meisten Argumentationen, die so diesem Gefühl, ich werde dümmer, ja, die den folgen, die beziehen sich auf eine ziemlich konkrete Studie vom MIT. Die ist im Sommer erschienen. Die hieß The Brains of AI Writers. Und die ist sehr kritisch besprochen worden, denn sie hat ganz viele Aspekte, vorsichtig gesagt, nicht so einsortiert, auch in der späteren medialen Verwertung durch die Leute, die Studie gemacht haben, wie man das aus rein wissenschaftlicher Perspektive denken würde. Zum Beispiel war die Stichprobe N gleich 54 Personen. Und diese insgesamt 54 Personen wurden auch nochmal in drei Gruppen unterteilt. Will sagen, am Ende hatten wir irgendwas zwischen 10 und noch nicht mal 20 Personen in einer Gruppe, die eine sehr, sehr spezifische Aufgabe bekommen haben. Nämlich entweder schreiben mit ChatGPT, schreiben mit Google-Suche oder schreiben ohne digitale Hilfsmittel. Und dann wurde die Hirnaktivität gemessen. Da gibt es so viele Sollbruchstellen. Es fängt damit an, dass Neurowissenschaft immer so betrachtet wird, als da misst man die Hirnaktivität und dann weiß man alles darüber. Und das ist eindeutig, so ist es, so einfach ist es nicht. Ja, Hirnaktivität gegenwärtig jetzt, EEG-Messung, also Elektroenzephalogramm, dass man so elektrische Signale im Hirn misst, ist nicht immer so, klar, wenig Hirnaktivität, also sofort diese und jene Bedeutung. Das Zweite ist, man hätte das vorher schon sagen können. Leute, die sich 30 Sekunden mit dem Text beschäftigen, weil ChatGPT das schreibt, die wissen ein paar Tage später weniger über den Text als die Leute, die da irgendwie auf Krampf 2 Stunden dran sitzen. Brauche ich dafür eine Studie? Nicht wirklich. Ja? Mhm. Und da sind so ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, da sollten wir nochmal reingehen. Was allerdings interessant ist, und das finde ich, ist ein sehr, sehr großer Punkt rund um dieses Gefühl, irgendwie nimmt mir KI etwas, was interessant ist, und da würde ich gerne mit dir kurz und intensiv drüber sprechen, ist, dass zu den spezifischen Gefahren von KI gehört, dass man sich auf Dinge verlässt, die man mangels Wissen vielleicht nicht mehr zwingend kritisch reflektieren kann. Will sagen, es ist viel schwieriger rauszufinden, ob ein mit ChatGPT geschriebener Text Fehler enthält, wenn man gar nicht mehr gewohnt ist, selbst Textarbeit ohne KI zu machen. Das wäre eine Aussage, da würde ich mich sofort drauf einlassen. Das ist auch abseits von Studien relativ klar. Die sogenannte Ownership ist ganz gut erforscht. Empfinde ich diesen Text als meinen oder nicht? Ja, und da gibt es eine Vielzahl von kognitiven, von lernwissenschaftlichen, von allen möglichen Unterschieden. Siehst du da drin eine KI-spezifische Gefahr, dass wir nicht mehr so stark in die Tiefe eintauchen, weil wir in bestimmten Bereichen auch mit einem rein oberflächlichen Ansatz scheinbar große Erfolge erzielen können?
Mit Sicherheit. Und ich denke vor allen Dingen, dass dieses ständige Üben von Kommunikation, was ja durch Schreiben von Texten entsteht, auch ein gewisses Auge für Textpassagen und so weiter, für Nachrichten, die überbracht werden, schult. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich diesen journalistischen Pfad eingeschlagen habe, dass ich dadurch, dass ich ständig mit Sprache zu tun habe, ständig Texte geschrieben habe, dass ich sehr schnell zum Beispiel Texte querlesen konnte. Ja? Nachdem ich das nicht mehr so viel gemacht habe, ist das verkümmert. Es geht immer noch so ein bisschen, aber es ist nicht so wie Fahrradfahren. Man verlernt seine kommunikativen Fähigkeiten relativ schnell. Das ist etwas, was eben durch diesen ganzen Hilfsansatz, durch die LLMs, durch KI, eben gefördert wird. Ich bin der Meinung, dass man mit LLMs wahnsinnig gute Ergebnisse erzielen kann. Und ich rede jetzt von der Erwachsenenseite. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Indem man Texte iteriert. Ja. Und nach Anregungen sucht, nach Challenges sucht, etc. Dafür ist es meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Allerdings geht man dann ja auch in den Austausch. Ja? Du schreibst einen Text, du guckst dir an, was sagt der Gegenüber und hat eine entsprechende Aufmerksamkeit dafür. Was schwierig ist, ist, wenn man aus meiner Sicht der KI einfach nur sagt, mach mal aus meinem Text was anderes und eine Argumentation für XYZ. Das ist dann gefährlich, weil die Argumentation für XYZ, die guckt man sich dann einmal so halb an, dann sagt man, ist okay und fängt an, sie immer mehr einzubauen. Und dadurch entsteht dann das allseits so bezeichnete AI-Slop. Also das bedeutet einfach ein wahnsinniges Aufpumpen von sehr, sehr wenigen Informationen in riesige Textwüsten, die irgendwie ziemlich gut geschrieben sind, muss man sagen. Ja,
weil oder das, so scheinen, genau.
Ja, eben, genau, so scheinen. Und wenn man das Ganze dann sehr, sehr nüchtern liest, hätten zwei Sätze eigentlich gereicht für zwei Seiten ungefähr, weil viel mehr ist nicht drin. Und das ist eine Kunstform, könnte man schon fast sagen, die LLMs nahezu perfekt beherrschen.
Auf der anderen Seite bin ich ja passionierter Sachbuchautor, habe irgendwie so schon, glaube ich, fast ein Dutzend Sachbücher geschrieben, habe mich aber dann irgendwann auch mal kritisch mit diesem Sachbuchsektor auseinandersetzen wollen und festgestellt, nach nicht nur meinem eigenen Erleben, sondern auch auf mich bezogen, ja, mit nur wenigen Ausnahmen, kann man die meisten Sachbücher auf ein Drittel bis ein Fünftel zusammenkürzen, ohne dass auch der geringste Verlust an ganz konkreten Inhalten dabei entstehen würde. Wir sagen, vielleicht sind wir in einer Kultur, die sowieso neigt, immer den vorhandenen Raum zu füllen. Bücher müssen halt 250 Seiten haben, damit sie für einen bestimmten Preis verkaufbar sind. Deswegen schreibt man 250 Seiten, auch wenn eigentlich nur 70. Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Ich würde, was die spezifischen, ich würde nicht mal sagen Gefahren, aber die spezifischen Herausforderungen bei Kindern durch intelligente Systeme angeht, würde ich gerne anhand einer ganz konkreten Meldung aus dem Sommer diesen Jahres mit dir diskutieren. Und zwar vom 12. Juni 2025 von der Firma OpenAI, bekannterweise ChatGPT, Absender, und ist überschrieben mit Bringing the Magic of AI to Mattel's Iconic Brands. Will sagen, super. OpenAI und Mattel, die haben sich zusammengetan und wollen Spielzeuge und, wie sie selber sagen, Familienunterhaltung mit KI anreichern. Auf viele verschiedene Art und Weisen. Natürlich sowas, dass man neue Geschichten mithilfe von KI bauen kann, sowas wie Sora, also der Videogenerator von KI, ist mit Sicherheit ein Teil dieser Strategie, aber eben auch Spielzeuge, die bis jetzt irgendwie ziemlich plump und irgendwie nur Quatsch reproduzierend vor sich hin brabbeln und damit schon manche Kinder fesseln, die sollen dann quasi den Teddybär, den He-Man mit ChatGPT-Talk-Modul drin auf den Markt bringen. Was sagst du dazu?
Ist für mich eine Altersfrage. Ich finde es beispielsweise bei Computerspielen hochinteressant, weil dadurch dieses dynamische Geschichtsschreiben ermöglicht wird. Ja, also du folgst keinem eindimensionalen Plot, sondern der geht und folgt so ein bisschen dem, was du im Sinn hast und wie du dich damit auseinandersetzt. Das finde ich relativ cool. Wenn ich mir jetzt einen Teddybären vorstelle, der vielleicht für eine Zielgruppe 3 Jahre oder sogar noch früher genutzt wird, dann sehe ich zwei Seiten. Zum einen ist es natürlich positiv gesehen, die Art der Kommunikation, die da stattfindet. Und wir gehen jetzt von dem Idealbild aus, ja, dass es hundertprozentig kindgerecht ist und der jetzt nicht auf einmal anfängt, von irgendwelchen Dingen zu sprechen, die mit Sicherheit nicht für dreijährige Kinder geeignet sind. Kommunikation zu lernen damit ist mit Sicherheit nicht schlecht, vor allen Dingen in benachteiligten Familien oder bei Kindern, die wahnsinnig wenig Kontakt haben zu anderen Personen. Da ist es besser als nichts. Aber, und das sehe ich als wirkliche Gefahr, ich würde gerne die Meinung von Psychologen dazu hören, ob Bindungen stattfinden können mit so einem Teddy, der eine Persona besitzt und dann dem Kind vielleicht irgendwelche Geschichten erzählt oder sonst was. Und das finde ich ehrlicherweise richtig spooky, mir das vorzustellen, weil das dann eine gewisse Verwirrung auch bei den Kindern stattfinden könnten, die mit Sicherheit in diesem Alter noch nicht voll in der Lage sind. Ich spreche vom Alter 2, 3, 4, zwischen echten und vielleicht nicht echten Personen zu unterscheiden. Das finde ich enorm schwierig.
Ja, enorm schwierig ist auch, finde ich, vorsichtig gesagt, weil hier die Altersfrage so überaus entscheidend ist. Ja. Natürlich sind bestimmte Aspekte von KI wahnsinnig positiv für Kinder, wenn sie zum Beispiel mit einem Spielzeug eine richtige Unterhaltung führen können und gar nicht irgendwie, sagen wir mal, nur so ein plumpes Reizreaktionsmuster, wie das bisher war. Ja, Sensor X wird angesprochen, also passiert Geräusch Y oder Sprachfetzen Z wird, der vorher aufgenommen worden ist. Wenn es also einen Dialog gibt, und ich habe schon mit verschiedenen KIs Dialoge geführt, von denen ich sagen würde, das war wertvoll auf eine Weise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das im Kinderkontext, gerade in der näheren Zukunft, sogar noch viel wertvoller werden wird, weil man darüber ja auch zum Beispiel in Klammern eine gewisse Kontrolle als Elternteil bekommt. Ne? So ein Mattel, sagen wir mal, was gibt's für Produkte von Mattel? So, irgendwelche Fisher-Price-Geschichten. Ja, Fisher-Price wird von Mattel mitproduziert. Die haben zeitweise Feuerwehrmann Sam mitproduziert als Fernsehsendung. Die haben so die Jurassic World mit Dinosauriern. Das ist alles bestimmte Sachen, die sich durchaus für Kinder, sagen wir mal, unter 5 oder unter 6 Jahren eignen können. Und wenn dann du so ein Ding, so ein Fisher-Price, meinetwegen Bauernhof oder so, wo irgendwie der Bauer sprechen kann oder was, was die sich auch immer sich da vorstellen, wenn du dann das koppelst mit einer Eltern-App und dann sagt dir die Eltern-App, ja, es kann sein, dass wir hier einen problematischen Dialog haben, weil der das analysieren kann. Und bis zu einem bestimmten Punkt sagen kann, was ist Privatsphäre von Kindern, weil sie halt mit ihrem Spielzeug sprechen oder ab wann sollten wir die Eltern informieren? Dann halte ich das für einen Ansatz, der sehr vielversprechend sein kann. Und wenn ich aber im gleichen Atemzug sehe, wie eine Vielzahl von Inhalten, ich habe am Anfang Cocomelon gesagt, es gibt Myriaden davon und auch von großen Konzernen. Wenn eine Vielzahl von Inhalten in allererster Linie das Ziel verfolgt, Kinder entweder süchtig zu machen oder so oft wie möglich zur Nutzung zu bewegen, dann halte ich KI für genau diese Art von zu gefährlich, wo ich sagen würde, da wünsche ich mir eigentlich, dass man regulatorisch noch mal intensiver reingeht. Und das Problem ist gerade nicht mit dem Verbotsansatz, sondern eher mit der Frage, die übrigens auch UNICEF umgetrieben hat. Wie muss KI aussehen, damit sie kindgerecht ist? Welche Maßnahmen, welche Datenverarbeitung, welche Angebote sind okay und welche nicht? Und ich weiß auch gar nicht, was da die beste Herangehensweise ist. Ist das irgendwie so ein Whitelisting? Ist das irgendwie eine tiefe Prüfung? Vor allem deswegen, weil KI ja, das hast du vorhin gesagt, lässt sich manchmal austricksen. Und ein paar Kinder, ich auch, hatten große Freude daran, Technologie auszutricksen. Will sagen, ich glaube schon, dass wir da eine spezifische Regulierung brauchen. Meine Befürchtung wäre, dass genau die nicht stattfindet, obwohl wir sie dringend brauchen, wenn man sagt, KI unter 16 müsste verboten werden. Und ich sehe schon Diskussionen, die in diese Richtung gehen.
Ja, das ist also völlig, also dieses ganze Thema altersgerecht ist eigentlich so die Bruchstelle. Weil wer entscheidet das? Wer ist weiter? Wer ist nicht weiter? Guckt man sich jetzt Jungs und Mädels in der Grundschule an, sind die Mädels deutlich weiter, ja, kann man sagen. Also während die Jungs, keine Ahnung, irgendwie Neandertaler-Spielchen machen, stehen die Mädels daneben und machen vielleicht Dinge, die ein bisschen weiter wirken, ja. Und das ist schon mal so ein Ansatz, kann man da einfach sagen, jeder, der 6 ist, hat die und die kognitiven Fähigkeiten. Ja, das wird dann halt sehr, sehr stark verallgemeinert. Das ist bei Technologien völlig okay, die weniger komplex und weniger subtil und weniger fein sind als KI. Da kann man so mit diesem groben Anspruch rangehen. Und bei KI wird es da deutlich komplexer. Jetzt auf die einzelnen Modelle und Regulatorik bei Kinderspielzeug zum Beispiel. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist als Elternteil, und so mache ich es, ja, also das ist jetzt meine ganz persönliche Erkenntnis, es kommt sehr, sehr viel auf die Zeit an, die das Kind mit diesen Technologien verbringt. Und ich bin einfach der Meinung, dass man sich durch eine Einschränkung dieser Zeit super bewusst davor schützt, dass eben doch Schäden entstehen. Ja, auch wenn alle, die daran beteiligt sind und es gibt Regulatorik etc., ist es trotzdem, heißt es nicht, lass mal das Kind den ganzen Tag damit spielen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Vielleicht bin ich da ein bisschen oldschool, aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, zu mischen. Ich habe früher stundenlang in meiner Kindheit vorm Rechner gesessen, viel zu lang. Ja, da würde ich alles über den Haufen werfen, was ich heute dann vielleicht als Erwachsener sage. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt einen extremen Drang dazu, Sport zu machen und einen extremen Drang, sozial zu interagieren. Und das hat mich immer wieder da rausgeholt. Und das ist halt so wahnsinnig wichtig, dass man diese Balance in irgendeiner Form hinkriegt. Und dann, selbst wenn es Regulatorik gibt, Sascha, dass man dem nicht blind vertraut als Elternteil, sondern immer noch schaut, wie viel ist für mein Kind das Richtige, weil ich weiß es ja, ja am besten.
Wir haben ein paar Themen ausgelassen, nur angerissen, umschifft, auch in voller Absicht, nicht nur, weil die mit einer Schwere und einer kaum Ertragbarkeit ausgerüstet sind. Es gab jüngst, das ist ein paar Monate her, in der Bildzeitung groß besprochen, vor allem in Deutschland, einen Fall aus Hamburg, wo eine Gruppe von Sadisten Kinder dazu gebracht hat und junge Menschen dazu gebracht hat, sich selbst zu töten. Es gab eine ganze Reihe von Ansätzen, die darüber gesprochen haben, wie KI teilweise so als sogenannte AI-Companion in Richtung reingehen mit wirklich schlimmem Ausgang, wo ich sagen würde, das verdient vielleicht eine eigene Sendung. Wir wollen und können nicht alles erschlagen. Wir haben, wenn Social Media ein Stichwort ist, auch sowas wie Cyber Grooming. Mhm. Also ebenfalls eine katastrophale Situation. Cyber Grooming bedeutet, dass Kinder, vor allem Kinder von Erwachsenen, meistens Männern, versucht werden, in kindergeeigneten Plattformen anzusprechen und sie zu überreden, zum Beispiel Fotos zu schicken, Nacktfotos zu schicken oder sogar zu Treffen zu überreden mit sehr eindeutiger Zielrichtung. Das sind alles Sachen, wo klar ist, wir haben eine gigantische Verantwortung als Gesellschaft, als Eltern gegenüber den Kindern und der digitalen Welt. Ich habe das deswegen so als einzelnen Punkt rausgehoben, weil ich glaube, dass die Debatte, wenn sie in diese Richtung geht, alle anderen Punkte bis zu einem bestimmten Grad verunmöglicht. Ich kann mich erinnern, ich war mal eingeladen in einer Talkshow, möchte ich hier nicht sagen, das war ein privaten Fernsehsender, welche das war. Und es ging da um Netzsperren, die 2009 in Deutschland gewissermaßen verkauft worden sind, politisch verkauft worden sind, mit der Begründung des Jugendschutzes in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und tatsächlich wusste ich nicht, dass man gleichzeitig noch eine Mutter eingeladen hatte, die ihr Kind verloren hatte durch Internetmobbing. Was vollkommen klar ist, dass bestimmte Debatten, wenn man anfängt, die zu führen, dann verblasst alles andere, emotional, inhaltlich, vollkommen klar. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir diese Themen ein bisschen beiseite lassen sollten. Auch deswegen, weil ich glaube, dass mehr Menschen konkreter von unserem letzten großen Punkt profitieren können. Nicht nur natürlich müssen wir die Schwierigkeiten versuchen, in den Griff zu bekommen. Müssen wir den Horror, der da auch passiert, den dürfen wir nicht ignorieren. Den müssen wir zumindest erwähnen. Aber ich glaube, am produktivsten wäre es, wenn wir uns so als Schlussakkord, als dritten großen Bereich überlegen, was wäre denn wünschenswert bei Kindern und KI? Was sind denn die Punkte, wo du und ich als tech-savvy Dads, als technologieaffine und sachkundige Väter Was sollten wir uns denn für die Zukunft vornehmen? Worauf sollten wir vielleicht hinarbeiten? Worauf sollten wir achten? Was können wir uns vielleicht auch sogar ein bisschen zukünftig gesagt erträumen zwischen Kindern und KI?
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man als Elternteil die schwierige Aufgabe annimmt, sich mit diesem Bereich zu befassen und so viel darüber zu lesen, zu konsumieren, wie es irgend geht, aus verschiedensten Quellen, um sich selber eine Meinung zu bilden und vor allen Dingen, um zu wissen, was abgeht. Ja, also was benutzen meine Kinder? Warum sind sie daran interessiert? Und das kann ich persönlich nur, indem ich die Dinge mir selber anschaue. Ich habe mir TikTok angeschaut, ich habe mir alles Mögliche angeschaut, ja, was in irgendeiner Form relevant ist, um dann auch zu verstehen, warum das Bedürfnis ist, das zu nutzen für meine Kinder. Und ich glaube, dass es dann ganz wichtig ist, also das ist der erste Schritt, dann kann man nämlich auf Augenhöhe sprechen mit seinen Kindern und wird auch ernst genommen, weil das ist ja nicht nur so, dass wir immer unsere Kinder ernst nehmen müssen, sondern umgekehrt ist es halt auch wichtig. Und das funktioniert nur, wenn meine Kinder respektieren, dass ich mich damit auskenne. Und ich glaube, das ist eine Sache, die passieren müsste bei Eltern, um eben entsprechend mit in diesen Bereich hineinzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Entscheidungen erleichtert werden. Also, dass man als Elternteil bei der Nutzung von KI eine Transparenz bekommt darüber, wie häufig KI benutzt wird, etc. Weil, darüber hatten wir ganz am Anfang gesprochen, KI nutzt alle bestehenden digitalen Transportwege, um sich in irgendeiner Art und Weise in unser Leben hineinzuspielen. Und das macht es so schwierig. Das heißt, wenn jemand WhatsApp benutzt, können das zum einen ganz normale Chats mit Freunden sein. Es kann aber zum anderen auch die ganze Zeit der Chat mit der WhatsApp-KI sein. Und diese Transparenz, die würde ich mir wünschen, dass ich halt genau sehe, gibt es da entsprechend eine Übernutzung? Und wenn, wodurch entsteht die? Das kann ja sein, dass es Lernprobleme gibt gerade, ja, und man das dann entsprechend macht als Kind. Ja. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist eine genaue Übersicht darüber, und das wünsche ich mir eigentlich für alle Eltern, zu wissen, welche Systeme geeignet sind für meine Kinder. Was ist der Unterschied zwischen OpenAI, ChatGPT, Anthropic, X.AI mit Grok und so weiter? Das wird sich ja alles immer mehr herauskristallisieren, was diese einzelnen Technologien können. Das heißt, es muss, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für einen Service oder ein Startup oder sonst was, dass dieser ganze Bereich kartografiert wird, dass man genau weiß, wo dran man ist. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich hoffe, dass diese Chaoszeit, in der wir gerade sind, was normal ist, in der Weiterentwicklung dieses ganzen Bereichs in der Technologie eben übersichtlicher wird, damit man navigieren kann. Weil das ist im Moment einfach nur, also aus meiner Sicht, für die meisten Eltern wahrscheinlich ein schwarzes Loch.
Absolut. In dem Punkt habe ich auch übrigens mit die häufigsten Rückfragen, ich habe mich ein paar Mal dazu geäußert, manchmal ein bisschen provokativer, manchmal in Form von einer Spiegelkolumne, ein bisschen erklärender, edukativer, was junge Menschen und Technologie insgesamt angeht. Immer mit einem relativ optimistischen und positiven Fokus, ohne komplett auszublenden, was da an Schwierigkeiten dabei ist. Aber immer, wenn ich das tue, wenn ich da was schreibe, wenn ich da irgendwas auf Instagram sage, gibt es viele Reaktionen und sehr viele, neben den emotionalen Reaktionen, sind, was kann ich denn tun? Was kann ich denn machen? Wie komme ich denn damit zurecht? Mein Kind macht XYZ oder ich möchte mit meinem Kind ABC tun. Ich glaube, was viele Leute unterschätzen, ist, dass es zum Beispiel vom Jugendamt, aber auch von vielen privaten Trägern, die zum Beispiel mit Jugendämtern zusammenarbeiten in Deutschland, eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten gibt. Man muss sagen, dass nicht überall in allen Bundesländern die voll digitale Expertise bis ins Detail haben. Und ich würde auch zu wetten wagen, dass die im Bereich KI jetzt auch noch nicht perfekt ausgebildet sind. Aber manchmal geht es ja auch gar nicht genau darum, sondern eher einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt sehr viele Beratungsangebote für Eltern. Gerade auch, was Problemstellung angeht. Genau in dem Kontext, glaube ich, ein Ansatz in die Zukunft, ein positiver, könnte sein, dass das Jugendamt, das kommt nach der Geburt zu dir. Ja, das war sehr fast lustig, möchte ich sagen, als meine Frau und ich relativ schnell nach der Geburt den Brief bekommen, sind jetzt Eltern, wir kommen mal zu Ihnen und beraten Sie. Und weil da Jugendamt draufsteht und der Begriff Jugendamt hat für viele Menschen, für uns jedenfalls hatte das, immer so einen leicht bedrohlichen Charakter. Ja, das sind die, die im Zweifel irgendwelche Kinder sogar wegnehmen können. So ist es ja im Alltagssprachgebrauch. Da haben wir uns so fast panisch in der Wohnung umgeschaut und haben gesagt, oh, guck mal hier, unser Barwagen, das Kind war 10 Tage alt, unser Barwagen hat Alkohol in Reichweite von Kindern, den räumen wir schnell hoch und so. Also solche Sachen, wo wir dachten, um Gottes Willen, wir backen ihren Kuchen, damit sie ihn, also es war so ein bisschen dieses klassisch erste Kind, leichte Angstsituation. Aber turns out, stellt sich raus, das war eine liebevolle Beratung, ob man Schwierigkeiten hat, was man tun kann, wie man damit umgeht, ob mit der Hebamme alles in Ordnung ist, ob mit der Geburt, ob man Hilfe braucht bei irgendwelchen Papieren und Dokumenten. Also es war wirklich eher eine Umarmung als Beratung, denn als irgendwie so eine Bedrohung. Und ich glaube, dass man sowas, wenn fast alle Eltern zumindest die Möglichkeit eines Besuchs bekommen, und ich würde mal unterstellen, dass es in Berlin möglich ist, dann ist es in allen Bundesländern mehr oder weniger gang und gäbe, dann kann man im gleichen Atemzug den Eltern auch sagen, und wenn sie in 1, 2, 3 Jahren Schwierigkeiten haben mit Medienerziehung, mit KI, mit Chatbots, mit irgendwas, was dann gerade hip ist, dann wenden sie sich an diese Adresse. Ich finde, sowas könnte man tun. Und ich finde auch, das sollte staatlich finanziert werden. Und ich finde auch, dass in diese Richtung natürlich auch private Träger arbeiten können und sollen. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist natürlich, das ist ein extrem schnell sich entwickelndes Feld. Eigentlich müssen wir die Eltern überhaupt erstmal in eine Situation versetzen, dass sie auch nur halbwegs einschätzen können, was da mit Kindern und KI ist. Auch daran hapert es. Da brauchen wir auch ein Bildungskonzept. Auch da würde ich sagen, müsste eigentlich der Staat erarbeiten. Wie es dann abgebildet wird, ist eine zweite Sache. Und über den dritten Punkt, meinen Gedanken, der grenzt an deinen, würde ich gern kurz nochmal mit dir diskutieren. Der ist in die Zukunft geschossen. Der mag sich für viele Ohren absurd anhören. Ich glaube, dass er in 5 Jahren nicht mehr absurd ist, sondern Alltag. Ich glaube, wir kommen in eine Gesellschaft, wo die meisten Menschen und irgendwann auch die meisten Kinder eigene KI-Agenten haben. Wir sagen, das, was du auf dem Smartphone hast, auf einem anderen Gerät hast, als irgendeinen Account hast, weil du meinetwegen eine Mailadresse hast, irgendwo in einem technologischen Spektrum. Da ist eine KI dabei, die relativ viel über dich weiß, mit der du reden kannst, der du bestimmte Sachen sagen kannst, die dann darauf reagiert und die dann für dich etwas tut, etwas handelt, etwas macht. Bei Kindern wäre das zum Beispiel, angenommen der KI-Bot heißt Maximilian, da sagt das Kind, Max, schreib doch bitte eine Nachricht an Mama, dass eine Stunde ausgefallen ist und ich deswegen früher von der Schule komme. Oder, welche Sendungen darf ich nochmal sehen und wie viel Zeit ist eigentlich übrig? Kannst du mir die auf den Fernseher hieven? So, dass solche Interaktionen mit der digitalen Welt KI-Agenten-Interaktionen werden. Was hältst du von einem KI-Agenten für Kinder? A. Und B. Wer könnte den auf welche Weise ins Leben rufen?
Also diese KI-Agenten, das gibt's ja jetzt schon. Hey Siri ist gerade in einer schwierigen Situation, könnte man sagen.
It's complicated.
Technologisch gesehen. Die macht dann nicht so ganz, aber es... Ich weiß nicht, ob das... Das ist Siri gerade. Siri ist gerade angegangen hier im Hintergrund.
Das ist ja lustig. Im Hintergrund, weil du Siri gesagt verstehst.
Ja, genau.
So schlecht ist sie.
Richtig. Also kontextuell ist das alles noch nicht so das, was man gerne hätte. Aber also das gibt's ja. Das ist ja, wenn man sich Google anschaut, die sind ja, würde ich sagen, am weitesten, was das Ausrollen in die täglich genutzte Technologielandschaft angeht. Das ist schon, das Tempo der letzten 3 Monate ist schon fast atemberaubend, wenn man sich das im Detail anschaut, wo das überall auftritt. Deswegen diese Agentenfunktion für die Familienmitglieder wird mit Sicherheit kommen und in einigen Aspekten dann auch auf große Gegenliebe stoßen, weil sich, also was ich mir sehr gut vorstellen kann für die Zukunft, sind KI Agenten oder die digitale Zwillinge in bestimmten Bereichen, die dafür sorgen, dass Informationen abgefragt werden können von außen, die ich generell freigebe. Ja, zum Beispiel bei der Kommunikation mit Behörden könnte ich das sehr, sehr spannend finden. Vor allen Dingen, wenn ich selber entscheiden kann, ja, was ich freigebe und was nicht. Aber das würde mir sehr, sehr komplexe Dinge erleichtern. Ja, schicken Sie doch nochmal Ihren Personalausweis mit oder keine Ahnung. Das würde dann, also als Scan, ja, das würde dann alles mehr oder weniger automatisiert von den autorisierten Stellen entsprechend funktionieren. Wenn es dann ins Kinderzimmer geht und die Hilfe ist zum Beispiel ein Telefon zu benutzen etc. über einen entsprechenden KI-Agenten mit Sicherheit, auch das wird stattfinden, dass digitale Zwillinge von Kindern erstellt werden, ist für mich so ein bisschen Black Mirror-mäßig. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, wahrscheinlich.
Ja.
Also ist mir persönlich zu dystopisch, weil ich wahnsinnig viele Komplexitäten sehe, wo das Ding beginnt und wo es aufhört. Und eben die bewusste Entscheidung von Kindern, Dinge dann dort drin zu haben, die sie später vielleicht bereuen. Das ist aus meiner Sicht vielleicht eine Analogie zu dem Thema Fotos von Kindern in Social Media zu posten. Weil ich immer das Problem habe, also ich habe dann nicht die Fantasien, was damit alles passieren könnte etc., sondern mir geht's eher darum, finden die Kinder das eigentlich cool, weißt du, wenn sie 18 sind oder sowas, dass ich damals die ganzen Kinderfotos, Babyfotos und sonst was geteilt habe. Und ich sehe eine ähnliche Gefahr für mich persönlich bei solchen Sachen wie Kinder-Twins zu bauen.
Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, auch gerade zu diesem Punkt, was Kinderfotos angeht. Meine Frau und ich haben da leicht unterschiedliche Haltungen. Ich bin ein bisschen offener, sie ist ein bisschen weniger intensiv dabei. Also wir haben uns dann darauf geeinigt, dass natürlich das Maß gilt, was der vorsichtigere Elternteil gerne haben würde. Das kann ich auch total mit leben. Eins meiner Hauptprobleme ist übrigens mit den Kinderfotos, dass das für mich in den meisten Fällen eine andere Art von Mom-Shaming ist. Ja, also Mütter zu beschämen, Mütter, die ihre Kinder zeigen wollen, weil sie es einfach wollen, denen noch wieder zu sagen, was sie jetzt auch noch wieder alles falsch gemacht haben. Auch Kinder komplett aus dem öffentlichen Leben raus zu katapultieren, wo das öffentliche Leben zu einem Teil eben im Digitalen stattfindet. Ich glaube, man kann da unterschiedliche Haltungen haben, total klar, meine ist ein bisschen offener. Und ähnlich würde ich das halt auch sehen. Ich möchte mein Verhalten und meine Vorgehensweise im Netz nicht immer an den allerschlimmst denkbaren Möglichkeiten festmachen. Was denn jetzt für welche Fotos mit welchen Mitteln wie verfremdet werden könnten, so das und so. Meine Position hier, was KI-Agenten angeht, ist, dass ich da eine Flucht nach vorne als sinnvoll ansehe. Wir sagen, ich glaube, früher oder später sind für alle KI-Agenten, so wie heute das Smartphone, für alle Leute, fast alle Leute, der Weg ist, wie sie mit der digitalen Welt interagieren. Früher oder später werden es KI-Agenten sein. Und dann, glaube ich, ist ein sinnvoller Weg zu sagen, Leute, wir regulieren jetzt, wie für welche Altersstufe ein KI-Agent aussehen muss. Und zwar bis ins Detail, damit er akzeptabel ist. Das hat man bei Smartphones nicht gemacht, das hat man bei Social Media nicht wirklich gemacht. Da gab es ein paar Jugendschutzansätze, die ganz offensichtlich nicht wirklich durchgesetzt worden sind und die deswegen für mich jetzt auch nicht weiter von Belang sind, weil Regeln, die man nicht durchsetzt und wo man noch nie davon gehört hat, dass wegen fehlendem Jugendschutz irgendwo irgendwie irgendjemand eine besonders schwerwiegende Folge zu erdulden hatte, unter anderem, weil da zum Beispiel die Strafen nicht überragend umfangreich sind, manchmal sogar gar nicht ausgesprochen werden können, also Sanktionsmethoden, das nur on a side note. Ich glaube, dass wir es diesmal anders machen sollen und ich sehe das als positiven Punkt. Digitaler Zwilling von Kindern, andere Geschichte, hat gesundheitliche Aspekte. Aber wenn Kinder quasi eine Art KI-Freund an die Hand bekommen, ab einem Alter X, über das ich gerne diskutiere, weil halt in 2, 3 und 5 Jahren alle Menschen über KI-Agenten mit der digitalen Welt interagieren und dann werden es auch Kinder tun, dann halte ich das eher noch für einen positiven Aspekt. Weil machen wir uns nichts vor, es gibt Zahlen, die zeigen, dass bis zu 80% von den unterschiedlichsten und schlimmsten Missbräuchen von Kindern im familiären Umfeld stattfinden. Wenn da eine Instanz ist, die einigermaßen nüchtern, einigermaßen sinnvoll bestimmte Gefährdungssituationen einschätzen kann durch die Kommunikation mit Kindern, dann halte ich das eher für einen möglichen Zugewinn. Und ich möchte gar nicht immer die schlimmsten Sachen an die Wand malen, um das positiv zu verkaufen. Aber ich würde schon sagen, gerade weil es so kommen wird, gerade weil vollkommen klar ist, dass KI ein bestimmender Anteil, das sagen alle Studien, alle Perspektiven von UNICEF über OECD bis hin zu Europäisches Parlament hat irgendwie Anfang des Jahres was dazu gesagt. Alle sagen, es wird kommen, dass KI unseren Alltag prägt. Und weil es so kommen wird, glaube ich, Flucht nach vorne. Lasst uns Kinder KI-Agenten machen. Lasst uns die so strikt und so präzise regulieren, dass sie fast alle negativen Seiten versuchen, in den Griff zu bekommen und die positiven Seiten zu betonen. Und lass uns dann auch noch testen, ob das wirklich so ist. Und wenn es nicht so ist, sofort wieder abschaffen. Bin ich sofort dabei. Aber lasst uns eine Flucht nach vorn machen. Für mich ist KI-Agenten für Kinder stark kontrolliert, stark reguliert, sehr präzise aufgesetzt. Eine der Möglichkeiten, wie wir die positiven Aspekte heben können und die negativen versuchen, in den Griff zu bekommen.
Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Und das liegt zum einen daran, also ich baue ja oder wir bauen ja mit unserer Firma, mit Blockbrain für Firmen, große Unternehmen, KI-Agenten auf der einen Seite und auch Digital Twins. Und die Bereiche, in denen wir tätig sind, sind sehr stark reguliert. Einfach durch europäisches Datenrecht etc. Und wir haben auch mit Firmen zu tun, die eben entsprechend hochreguliert sind, noch zusätzlich. Und dort ist es gewissermaßen, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber es ist simpel, weil es gibt die Guardrails, also die Dinge, die wir tun dürfen. Es gibt einfach Regeln, ja. Dinge, die wir tun dürfen, Dinge, die wir nicht tun dürfen. Zum anderen sind es erwachsene Menschen, die eben die Entscheidungen treffen darüber, was ihre digitalen Zwillinge können und was sie nicht können. Und was sie nicht können sollen, nämlich zum Beispiel Menschen komplett zu ersetzen. Das ist uns dabei extrem wichtig. Sondern es geht darum, dass Dinge ausgelagert werden, die repetitiv sind und die wie immer wieder abrufbar sind und demjenigen, der so einen Digital Twin hat, extrem viel Zeit sparen. Ich bin nicht der Meinung, dass es genügend Erkenntnisse gibt aus Einsätzen dieser Technologie, um das Ganze dann in Kinderzimmer hineinzubringen, sondern ich bin der Meinung, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um darüber zu entscheiden, weil ich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht einschätzen könnte, was an wirklich komplexen Wirkungen aus verschiedenen Bereichen, ja, an Effekten, also in der Technologie sagst du Edge Cases, ja, also einfach Cases, die du logisch einfach nicht hundertprozentig bedenken kannst und die du nur aus Auswertung von einer sehr, sehr hohen Datenmenge identifizieren kannst. Und diese Edge Cases und diese Erfahrungen, die würde ich persönlich gerne erstmal haben, zur Verfügung haben, um dann diesen ganzen Digital Twin Bereich im Kinderzimmer überhaupt begreifen zu können und anfangen zu können. Weil meine Sorge wäre, dass ich einfach wahnsinnig viele Dinge vergesse, dadurch, dass KI so komplex ist und so viele Wechselwirkungen stattfinden, dass wir Ergebnisse haben, die wir vielleicht nicht haben wollen.
Sehe ich als Argument. Ich glaube zwar, dass, weil es messbar mit ChatGPT zum Beispiel und anderen Plattformen, Replika etwa, die AI-Companions machen, also Freunde, KI-Freunde, die man sich da bauen kann. Auch da gibt es eine große Kindersektion, würde man beinahe sagen. Weil man das sowieso nicht verhindern könnte, wäre mein Ansatz eher einer zu sagen, wenn wir es nicht verhindern können, dann lass uns doch so machen, dass wir es besser kontrollieren können. Zum Beispiel mit einer verpflichtenden Schnittstelle für Eltern, dass die immer nachvollziehen können, was da los ist. Aber ich sehe, dass meine Perspektive darauf eine ist, die man nicht teilen muss. Ganz im Gegenteil, Matthias, so jetzt als Schlussakkord fühle ich mich ehrlich gesagt bei so einer komplexen, bei so einer großen und auch bei so einer vielschichtigen Diskussion ganz wohl damit, dass wir eben nicht sagen, jetzt haben wir einen Konsens erzielt, das ergibt ja automatisch die Botschaft, so wird es in Zukunft kommen. Sondern, dass ich dazu tendiere zu sagen, okay, KI-Agenten für Kinder können was Sinnvolles sein und du sagst, nee, sehe ich nicht oder zumindest noch nicht. Ich fühle mich sehr wohl damit, weil es auch die Botschaft an die Eltern sendet, Leute, es ist ein bisschen eure Verantwortung, genau zu überlegen, wie mutet ihr euren Kindern diese neue Welt zu? Welche Chancen gebt ihr ihnen damit? Welche Herausforderungen kommen daraus? Welche Gefahren könnt ihr wie in den Griff bekommen oder eben auch nicht? Ich würde nicht sagen, dass dein Ansatz der einzige ist oder mein Ansatz oder irgendein anderer Ansatz der einzige ist. Und deswegen finde ich es als Schlussakkord, bevor du das allerletzte Wort haben darfst, sehr gerne, sehr, sehr gut, dass wir unterschiedliche Haltungen haben. Weil man kann bei Kindern zu sehr vielen Dingen sehr unterschiedliche Haltungen haben. Und es ist viel mehr okay, wenn es halt nicht um Gewalt, um Missbrauch, um alle möglichen Formen von Bösartigkeit geht oder Vernachlässigung. Es ist viel mehr okay, als die meisten Leute in ihrem eigenen Spektrum so glauben. Ärgerlicherweise inklusive mir.
Denke ich auch. Ich finde es wichtig, darüber zu diskutieren, gerade weil die ganzen Referenzpunkte noch nicht klar sind. Also sich das Ganze jetzt ausbildet und jetzt eine hundertprozentig gefestigte Meinung zu haben in einer Technologie, die so schnell wächst und sich so schnell verändert, das muss man ja auch sagen. Also vor einem Jahr, wenn jemand was von KI-Agenten erzählt hat, der wurde mehr oder weniger als Fantast und als Zukunftsvisionär angesehen. So, jetzt ist es auf einmal da und wird wirklich eingesetzt und funktioniert auch. Und insofern, es verändert sich wahnsinnig schnell. Dadurch verändern sich die Winkel, um auf Dinge zu schauen. Was völlig richtig ist, ist, dass KI auf keinen Fall nur schlecht ist. Auf keinen Fall. Warum? Weil es für uns auch eine große Chance ist, viele Herausforderungen zu bewältigen, vor die wir gestellt werden. Nicht nur als Gesellschaft, jetzt nicht zu hochtrabend werden, aber tatsächlich auch als Menschheit. Ja, es gibt viele Dinge, wo KI helfen kann. Und die Betonung ist immer auf helfen und nicht auf alleine gesteuert, unkontrolliert Dinge für uns machen. Weil da wird's dann sehr, sehr gefährlich. Dadurch, dass wir hier mit einer Technologie konfrontiert werden, die sich dann entsprechend auch selber weiterentwickelt. Ja, das ist ja alles schon Teil der ganzen Theorie, mit denen KI auch entsprechend entwickelt wird. Das heißt, es muss anders eingeordnet werden und es ist eine sehr große Chance und eine sehr große Gefahr. Und wir müssen irgendwie versuchen, in der Mitte uns vielleicht zu positionieren, besser noch sehr, sehr viel stärker auf der Seite der guten Dinge. Aber wahrscheinlich wird es halt irgendwie die Mitte werden, ja, wenn man sich andere Technologien entsprechend anschaut. Jeder muss dann letztendlich auch aus dem Freiraum, der hoffentlich dann besteht, individuell das Beste für sich und seine Familie entscheiden. Weil das ist ja auch, ich meine, Ernährung und egal, ne, bei allen Themen, die sind ja auch extrem eingreifend und extrem wichtig. Und dort werden Eltern ja auch entsprechend, wird ihnen zugestanden, entsprechend die richtige Entscheidung zu treffen. Und deswegen, es muss eine Einordnung geben bei KI, weil es anders ist als Äpfel kaufen oder irgendwas, ein bisschen komplexer. Es muss eine Einordnung geben, es muss wahnsinnig viel Informationen geben, die aber zu verarbeiten sind, diese Informationen. Und daraus sollten dann aus meiner Sicht die richtige Entscheidung per Individuum getroffen werden.
Der ganzen liebevollen Vorsicht, die du in dein Schlussplädoyer gebracht hast, halte ich das für genau den bestdenkbaren Abschluss für unseren Podcast. Lieber Matthias, vielen Dank, dass du da warst und über ein Thema geredet hast, das gleichzeitig deine professionelle Ebene und deine elterliche, emotionale Ebene mitbehandelt hat. Danke, dass du auch so offen warst, darüber zu sprechen, wie das bei dir geschehen ist, was deine Ansätze sind. Und liebe Menschen, die ihr den Podcast hört, liebe Leute im Publikum, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gesagt haben, oder wenn es euch auch nicht gefallen hat und ihr diskutieren wollt, dann könnt ihr das tun auf Social-Media-Plattformen. Pass auf, macht natürlich ganz schlimm süchtig, vor allem LinkedIn, Instagram, TikTok und eingeschränkt auch bei YouTube Shorts. Dort könnt ihr mit uns diskutieren. Ihr könnt den Podcast abonnieren, wenn ihr ihn vielleicht gerade zum ersten Mal gehört habt, über digitale Themen, Tech, KI. Ihr könnt auch die einzelnen Seiten von LinkedIn bis Instagram abonnieren und hört dann häufiger von diesem Podcast. Lieber Matthias, danke, dass du da warst. Liebes Publikum, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.